Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute hört ihr eine Spezialfolge von Es braucht das ganze Dorf. Normalerweise sprechen hier Jugendliche mit Expertinnen zu bestimmten Themen. Heute ist das aber ein bisschen anders. Heute sind zwei Jugendliche oder junge Erwachsene hier und sprechen miteinander über unsere Erfahrungen.
Nochmal ganz am Anfang zu sagen, wäre wichtig, dass das tatsächlich nur der zweite Teil von der Folge ist. Also, beziehungsweise, ja, Folge 2. Und dass es wichtig wäre, irgendwie die erste Folge zu hören. Die wird wahrscheinlich auch in der Beschreibung verlinkt sein. Also, falls ihr die erste Folge nicht gerade schon gehört habt, wäre es gut, wenn ihr mit der startet. Hi, mein Name ist Lino und ich bin 20 Jahre alt und ein Transmann.
Ja, und ich bin Emir, ich bin 22 Jahre alt und bin auch ein Transmann. Ja, das letzte Mal haben wir versprochen, dass wir heute so ein bisschen mehr auf Hormontherapie oder OPs und so weiter eingehen. Deswegen wollte ich dich einfach mal direkt fragen, wie ist eigentlich dein Weg so gestartet? Also wo hast du irgendwie angesetzt?
Ja, also wie gesagt, mein Outing war ja mit so Mitte 15 und da war für mich ganz am Anfang noch nicht so krass Transition das Thema, das ist dann eher so mit so Anfang 16 das Thema geworden, aber da, wie man jetzt auch schon aus der letzten Folge gehört hat, meine Mutter da nicht so wirklich supportive war und zu meinem Vater, mit dem habe ich einfach keinen Kontakt, das heißt, der war nicht im Bilde sozusagen und die hat sich da auf jeden Fall quergestellt, irgendwie irgendwas zu erlauben, das heißt, da man, wenn man minderjährig ist, für alle Schritte der Transition noch die elterliche Erlaubnis braucht und zwar von beiden Erziehungsberechtigten, soweit ich weiß, also von allen Erziehungsberechtigten die Erlaubnis braucht, war das mir auf jeden Fall verwehrt bis zu meinem 18. Geburtstag, was man aber natürlich auch noch für eine Transition braucht, zumindest für das Einnahme von Hormonen, in unserem Fall Testosteron, ist, wenn man minderjährig ist, ein Jahr lang Therapie, die sich mit dem Thema Transsein beschäftigt und da braucht man so ein Gutachten, das so bestätigt, dass man ja wirklich trans genug sei, um diese Hormone zu kriegen. Ich glaube, wenn man über 18 ist, dann ist das nur ein Jahr, nur ein halbes Jahr lang und das habe ich tatsächlich sozusagen da sehr früh angesetzt. Das konnte ich nämlich auch vor meinem 18. Geburtstag machen, einen Therapieplatz zu suchen. Und da habe ich eine sehr gute Therapeutin gefunden, die auch sehr queerfreundlich war, die dann mit mir sozusagen über das Thema geredet hat. Und so, ja, ihre Aufgabe war es sozusagen zu checken, ob ich denn wirklich trans bin und ob ich mir das nicht irgendwie, ob das nicht nur eine Phase ist, haha. Und sie sollte das sozusagen nochmal überprüfen und das hat sie dann auch gemacht. Aber mit der wirklichen Transition konnte ich nicht anfangen, wie gesagt, wegen meiner Mutter, bis ich 18 war. Da habe ich aber dann probiert, so gut wie möglich alles so in die Startlöcher zu setzen, dass mit meinem 18. Geburtstag ich das dann sehr schnell machen konnte. Und also ich hatte mir vorher schon einen Endokrinologen gesucht. Endokrinologen ist ein schwieriges Wort, selbst für mich noch. Das sind die Leute, die, also die DoktorInnen, die dir dann wirklich die Hormone geben und hatte da schon ein Vorstellungsgespräch und er hatte mich schon gekannt und ich hatte dem schon die ganzen Gutachtensachen, dies und das gegeben und konnte dann einen Monat nach meinem 18. Geburtstag mit der ersten Testosteronspritze anfangen. Das bedeutet, ich habe diesen Monat 2 Jahre auf Testosteron.
Crazy, ja. Also ich weiß nicht, ob ich so laut jetzt klatschen kann.
Oh, aber sie süß. Wie war das bei dir so?
Du? Ja, also tatsächlich, war halt auch erstmal der erste Schritt mit Therapie und so weiter anzufangen. Das ist ja immer so das Klassische, weil, ja, wie du schon gesagt hast, das ist ja einfach Voraussetzung, um überhaupt irgendwie weiter fortzufahren. Ich hatte auf jeden Fall Glück, weil ich war wegen was anderem immer wieder mal in so Notfalltherapie beim Uniklinikum. Das ist so, dass man da spontane Therapie einfach quasi bekommt. Okay. Und da war ich dann bei einer Therapeutin relativ regelmäßig, so einmal im Monat, paar Mal halt. Aber halt auch nur vorübergehend. Und tatsächlich habe ich es ihr dann halt einfach erzählt. Und sie kannte sich jetzt nicht wirklich viel damit aus, aber sie hat mich dann einfach weitergeleitet an eine, ich glaube, Psychologin, auch aus demselben Haus halt quasi. Dann habe ich mit ihr Sprechtermin darüber gehabt und ja, sie konnte halt jetzt auch, also mit ihr konnte ich dann auch nicht irgendwie regelmäßig darüber jetzt reden, aber sie konnte mir zumindest einfach schon mal so ungefähr sagen, wie es einfach irgendwie weiterlaufen kann und so. Und das Gute war dann, als wir dann nach einem tatsächlichen Platz gesucht haben, kannte die Therapeutin, die wir dann halt angerufen haben, diese Psychologin. Oh. Und dadurch hat sie mich irgendwie, I guess, einfach so ein bisschen ja, vorgezogen. Ja, einfach durch die Kontakte irgendwie so ein bisschen reingekommen.
Wie lange, um das so einschätzen zu können, wie lange war die Wartezeit von deinem, du hast es der ersten Therapeutin erzählt, bis hin zu, du hattest einen Therapieplatz?
Nicht lange, auf jeden Fall. Also ich glaube, nicht mal einen Monat, also vielleicht einen Monat, okay, ich weiß nicht. Also ich glaube, das alles, dass ich wirklich in Therapie gekommen bin, war dann so eine Zeit von 1-2 Monaten tatsächlich.
Krass.
Bis es halt dann so richtig gestartet hat vielleicht nochmal, aber also es war wirklich nicht länger als so 2, maximal 3 Monate alles, dass ich dann wirklich reingestartet bin quasi. Genau, und dann hatte ich halt mit ihr einfach Therapie, die war eigentlich auch ganz cool. Ja, und das für mich war es aber trotzdem auch so natürlich immer so eine gewisse Anspannung da, weil du auch schon, hast du ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dieses so, bin ich trans genug, so beweise ich gerade genug, dass ich das bin und wann kriege ich denn jetzt alles und keine Ahnung. Und ich war natürlich auch mal sehr ungeduldig. Also, das soll jetzt endlich anfangen und keine Ahnung was. Aber dann gibt es halt die Vorgaben mit, man muss auch wirklich quasi eher social transitionen. Also die erwarten auch, dass du wirklich ein Jahr lang, vor allem wenn du minderjährig bist.
Mindestens ein Jahr lang.
Genau, wirklich geoutet bist auch und so lebst. Da war ich halt so 14 und das war, also dass sowieso mein ganzes Outing und so passiert, das war glaube ich so im August oder sowas, 2018, glaube ich.
Also da warst du dann 14 ungefähr.
Ja.
Oh, nice.
Und dass die Hormontherapie bei mir angefangen hat, das war im Dezember 2019, kurz bevor ich 16 geworden bin.
Das war so 1,5 Jahre ungefähr nach deinem Outing?
Ja, so ein bisschen länger.
Und ja, nice. Ja.
Was war dein Datum oder wenn du nicht dein Datum sagen willst, so dein Zeitraum?
Also Testosteron habe ich dann März 2024 bekommen und das war, ich glaube August 2021 war dann mein Outing. Das bedeutet schon gute 3 Jahre nach meinem Outing, aber wie gesagt, ich muss auch auf meinen 18. Geburtstag warten, der Februar 24 war, weil meine Eltern sich da quergestellt haben und ich nicht bereit war, in so einen Rechtsstreit reinzugehen.
Wie war das dann aber eigentlich in der Zwischenzeit so für dich, also auch um auch so ein bisschen auf Dysphorie zu kommen? Also Dysphorie ist ja so das Gefühl, das wir halt quasi haben mit unserem Körper. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht besser erklären kannst, ich kann es nicht so gut erklären. Also wie war das für dich dann mit Dysphorie in der Zeit, weil das war für mich eben, weil ich so ungeduldig war, diese Vorstellung von, wenn ich jetzt auch noch hätte warten müssen, bis ich 18 gewesen wäre oder so, das hätte ich mir halt kaum vorstellen können, dabei bin ich aber auch halt ziemlich privilegiert, also wie war das dann für dich?
Es war schon irgendwie hart, aber ich meine, eine Sache, die ich übers Transsein schon sehr früh gelernt habe, ist, dass es ein Prozess ist, der super viel mit Warten zu tun hat. Und ich finde das so witzig, weil das ist eine Sache, die für mich sehr präsent im Transsein, vor allem in der Transition irgendwie sind. Und trotzdem ist eins der erste Kritik, die man von irgendwelchen transfeindlichen Leuten hört, ist so, ja, die Leute, dann outen sich Kinder und dann bekommen die direkt Hormone. Und das ist so sehr fernab von der Realität, wie man es so miterlebt. Das heißt, es war einfach so, ich glaube, für mich war das halt dadurch irgendwie sehr klar, dass ich lange warten muss. Und es war schon hart, aber der Gedanke, dass es irgendwann anders wird und dass ich nicht aufgeben möchte, sozusagen, bevor ich das nicht erreicht habe, hat mir irgendwie geholfen, dann weiterzumachen und das irgendwie durchzuziehen.
Ich finde so Phasen, also so Zeiten im Leben, wo das einem besonders schwer gemacht wird, sind eigentlich nur der Number One Beweis dafür, weil ja auch es gibt ja immer noch den Stereotypen von, dass das halt eine Entscheidung ist und sowas.
Ja.
Und um darauf kurz einzugehen, daran merkt man eigentlich perfekt, dass es eben keine Entscheidung ist. Wenn man die Entscheidung hätte, würde man sich diese Arbeit und diese Last nicht selber aufbringen quasi, aber wie du schon gesagt hast, du wolltest das ja durchziehen, du willst halt so leben, wie du es halt bist und deswegen muss man halt dann durch so Sachen durchgehen, aber genau das zeigt es halt eigentlich, ne? Das würde man nicht freiwillig machen, wenn es aber nicht einfach essentiell wäre, damit wir einfach leben können und wir selbst sein können. So.
Und ich weiß nicht, ich finde, es klingt immer so hart, wenn man das ausspricht, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall für mich eine Realität war, und zwar, ich weiß, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich transitionieren kann, dass es was ist, was nicht unmöglich ist, dass es was ist, was ich schaffen kann, wenn ich nur lange genug warte und hart genug dran arbeite, dann wüsste ich nicht, ob ich heute noch am Leben wäre. Ja. Also wenn Transitionieren für mich keine Option gewesen wäre, wüsste ich nicht, ob Leben für mich so krass lebenswert wäre.
Ja. Also, ja, verstehe ich vollkommen. Also das, ich denke da eigentlich nicht groß anders. Also es ist, das ist ja wirklich, wie gesagt, dieser Beweis dafür, wie wichtig das ist. Das ist halt, deswegen, es wird nicht ohne Grund zum Glück übernommen von der Krankenkasse, teilweise.
Ja.
Komm, ne, es gibt ja schon ein paar Schwierigkeiten, darauf gehen wir ja noch ein, aber ne, das hat ja einen Grund. Es ist überlebenswichtig für uns, vor allem für Jugendliche, für Kinder ist das überlebenswichtig, aber auch für Erwachsene, für jeden eigentlich, weil das so ein enormer psychischer Druck ist, den man sonst hätte. Also wie wir schon in der letzten Folge hatten ja auch darüber geredet, also dass ich mich davor eigentlich nie, ich war nie, selbst, hast du ja auch gesagt, Selbstbewusstsein war eigentlich non-existent, also aber man wusste gar nicht, dass das halt ursprünglich eigentlich davon kommt, weil jetzt ist es halt nicht mehr so, ne, also
ich habe heute noch immer Momente, wo ich so in den Spiegel gucke und denke, ich sehe ja cool aus. Und ich finde diese Momente immer so absurd. Und das ist das, was ich so krass finde, dass das für mich nichts Normales ist. Also, dass ich das immer noch als was Besonderes ansehe, dass ich in den Spiegel gucken kann und denken kann, boah, nice, ich sehe mich und ich habe das Gefühl, ich sehe gut aus und ich fühle mich wohl, wenn ich in den Spiegel gucke. Das sollte ja eigentlich die Norm sein, aber das hatte ich einfach nicht.
Ja, das hätte man vorher auch einfach nicht haben können, weil also man hat sich allein in den Klamotten und sowas einfach nicht wohlgefühlt. Jetzt, wenn ich so einfach Outfits anhabe, wo ich mich besonders wohl drin fühle, bin ich so, ja, voll cool. Aber natürlich könnte man das auch ne, als Frau anziehen, aber ich bin es halt nicht und deswegen, ich will ja als Mann vor dem Spiegel stehen und meinen Bart haben, meine kurzen Haare und so und denke mir, cool, einfach, und es ist ja auch ein cooles Gefühl irgendwie dann, vor allem als es angefangen hat, ne, mit Bartwuchs und so, und ich auch tatsächlich mein Gesicht rasieren musste und so, das ist einfach voll cool, es macht mies Spaß, es macht immer noch total Spaß, ich fühle mich danach einfach so, das ist für mich wirklich Selfcare, einfach so mein Gesicht zu rasieren und so.
Das sind so kleine Sachen, über die man sich so dolle freuen kann dann auch.
Ja, das sind Sachen, die also für einen Cis-Mann ist das halt normal. So,
oder nervig.
Man würde nicht großartig drüber nachdenken, also man würde das nicht so appreciaten quasi, dass man sowas machen muss oder machen kann.
Ja.
Also gut, beim Bart freuen sich ja auch zu viele Cis-Männer. Ja. So.
Naja, also wir haben jetzt schon über so Bartwuchs und sowas geredet. Ich glaube, dann wäre es auch interessant, jetzt mal die Frage zu stellen, was macht denn Testosteron überhaupt, wenn man denn durch dieses ein Jahr lang Therapie, wo man irgendwie getestet wird, ob man trans genug ist, durchkommt, das eine Gutachten hat, ich brauchte sogar noch ein zweites, dass ich diese Gutachten gebraucht habe, dann den Endokrinologen finden musste, ich musste den dem vorlegen, der musste nochmal ein Blutbild machen, testen, ob ich nicht irgendwie meine Chromosomen auch sozusagen richtig sind und dies und das und alles machen und dann hat der, musste ich da nochmal Sachen unterschreiben und dann habe ich Testosteron bekommen. Und jetzt
musst du auch noch zum Gynäkologen tatsächlich.
Ah, krass, okay, das musste ich nicht machen. Mir wurde gesagt, das kann ich machen und ich habe gesagt, du, wenn ich das umgehen kann, dann mache ich das. was mir an der Stelle auch noch auffällt, ich weiß, viele Leute sagen zu GynäkologInnen Frauenärzte. Und ich finde das der beste Punkt, um anzumerken, hey, könntet ihr vielleicht nicht mehr Frauenärzte sagen, weil da halt nicht nur Frauen hingehen, sondern auch Leute wie wir, theoretisch. Also ich weigere mich immer noch. Ja. Aber also das besser ist, den fachlichen Begriff, und zwar Gynäkologie, zu benutzen dafür, weil das dann, nein, eigentlich die reinste Erklärung ist dafür, ja, weil dann nicht, halt nicht nur Frauen hingehen, um jetzt zurück zum Thema zu kommen. Nee, das wurde mir wurde gesagt, ich kann das machen sozusagen. Und das würden die auch noch appreciaten. Und ich habe gesagt, du, muss ich das machen? Und dann haben die gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Dann nicht. Ja, aber beispielsweise bei der Endokrinologie, wo ich war, mussten die trotzdem meine Brust angucken, ob da alles normal ist und sowas. Also eine Untersuchung musste ich da theoretisch auch machen, eine sehr kleine. Ich habe die mir sehr viel schlimmer vorgestellt. Aber sie war trotzdem unfassbar unangenehm.
Ich weiß gar nicht, ob das bei mir gemacht wurde. Ich glaube nicht.
Nee, okay, krass.
Also bei mir war das, glaube ich, mehr so eine Sprechstunde dann noch, weil ich habe das alles dann auch vorgelegt. Ich hatte auch zwei Gutachten. Ich war mir auch immer wirklich bis zum Tag, war ich mir immer noch eigentlich war es relativ safe, dass man das dann bekommt, aber ich wollte mir nicht zu sicher sein, weil ich nicht enttäuscht sein wollte, weil es doch nicht passiert. Deswegen habe ich bis zum Tag immer noch gesagt, ja, vielleicht kriege ich heute Testo, aber ich weiß es nicht. Aber ja, hat er dann geklappt.
Okay, aber jetzt sind wir an dem Punkt, okay, also ich finde es auch interessant, dass tatsächlich unsere beiden Geschichten da auch ein bisschen anders aussehen. Um jetzt direkt noch so eine schöne Anekdote hier einzufügen, es ist mir auch irgendwie wichtig, nochmal zu erwähnen, dass tatsächlich der Weg von allen Transleuten halt auch unterschiedlich aussieht und dass wir hier jetzt auch nur zwei Transmänner sind, die über ihre eigene Geschichte teilen und dass das, was wir sagen, auch nicht auch für alle Leute gelten muss. Also so, nur weil wir was Bestimmtes erlebt haben, heißt das nicht, dass alle Transmänner das erlebt haben oder alle Transleute und...
Genauso auch bei den Effekten an sich von den Hormonen. Also wenn wir jetzt irgendwie erzählen, ja, bei mir ist das und das passiert, das tritt nicht überall gleich auf, nicht und auch nicht immer zum selben Zeitpunkt. Ja. So. Also das ist wirklich bei jedem unterschiedlich.
Wir sind immer noch individuelle Leute mit individuellen Geschichten und das, finde ich, vergisst man irgendwie ganz oft, wenn man so über so eine Gruppe theoretisch an Leute redet. Also so ein Überbegriff.
Kannst du dich eigentlich noch dran erinnern, was das Erste war, was du gemerkt hast, was sich verändert, als du dann auf Hormontherapie warst?
Ja, ich glaube, tatsächlich war das Erste meine Stimme, was sich so merklich verändert hat. Und das war auch, also um das zeitlich einzuziehen, das war in meinem 5. Monat auf Testosteron. Also das hat auch lange gebraucht und ich war so ein bisschen ungeduldig. Wo ich meinen ersten Testosteron-Shot bekommen habe, war ich so, ja, oh mein Gott, mein Leben, ich bin so männlich. Und mir war bewusst, dass das nicht so von 0 auf 100 funktioniert und dass die meisten Sachen erst so ab einem halben Jahr einsetzen, aber ich war trotzdem am Abend ein bisschen frustriert und war so, oh, mein Leben hat sich ja gar nicht verändert. Auch das war wieder so, selbst dann hatte man mit den Hormonen angefangen und es war schon wieder ein Warten darauf, dass sie jetzt endlich Wirkung zeigen. Und ja, das Erste war, dass meine Stimme so ein bisschen klang, als wäre ich so erkältet. Ja. Und ich habe mir für mindestens einen Monat lang, als es angefangen hat, eingeredet, dass ich nur erkältet bin, weil ich hatte so Angst, dass es wirklich nur eine Erkältung war und hatte auch diese Angst, dann enttäuscht zu werden. Mhm. Und meine Geschwister waren die ganze Zeit so nebendran und waren so, Alter, Lino, verarsch uns nicht, wir alle wissen, dass es Testo ist. Und ich war so, nein, 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 das ist nur die Erkältung. Nach am 6. Monat, wo meine Stimme so von la 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 zu gefühlt gewechselt ist, waren alle so, erkennst du es jetzt an? Und ich war so, ja, okay, meinetwegen. Aber habe mich natürlich eigentlich voll gefreut.
Ja, ich glaube, bei mir war das auch wahrscheinlich die Stimme. Also ich finde, bei mir hab ich an sich so einen minimalen Unterschied vielleicht bei so 1-2 Monaten schon gemerkt, aber das war wirklich noch so nur so, okay, es wird so bisschen tiefer, aber es hat irgendwie, also klingt jetzt noch nicht so klassisch männlich quasi, aber es wird so ein bisschen tiefer an sich.
Änderung, ja.
Aber dann war, also dann wurde es immer tiefer an sich, dann bei so einem halben Jahr blieb es erstmal relativ gleich, dann dachte ich auch, okay, das war es jetzt eigentlich so ziemlich, das, wie gesagt, es blieb halt relativ gleich und dann weiß ich noch, ich weiß nicht, ob du auch so Videos aufgenommen hast, so Stimmvergleich-Videos und dann, keine Ahnung, ich bin wirklich an einem Tag aufgewacht, da war ich so 11 Monate, glaube ich, auf Testo und auf einmal ist die nochmal so ein Stück gedroppt und ich war so, hä, was ist das denn jetzt? Und ich dachte so, das wäre nur dann meine verschlafene Stimme oder so, aber danach ist die halt nicht wieder hochgegangen, deswegen weiß ich, okay, dann habe ich irgendwie einen zweiten Drop nochmal gehabt und das Lustige war auch, an sich, dass ich so in Stimmbruch halt gestartet bin, wo es sich auch, ich finde auch so low-key so angefühlt hat, als wäre man erkältet so ein bisschen.
Ja.
Also man hat irgendwie immer wieder Husten und ich habe so wirklich mich so gefühlt, als hätte ich so einen Ball im Hals irgendwie.
Ja.
Und dann halt noch die ganzen Voice-Cracks und so dazu.
Oh Gott, ja.
Und es war genau die Corona-Zeit bei mir, wo es super riskant war zu husten, weil jeder sonst dachte, du hast Corona. Und dann waren wir noch in den Klassen so aufgeteilt, weißt du, dass irgendwie nur so 10 Leute da drunter saßen und ich immer so Ich saß halt nur meine Husten unterdrückt, weil ich dann so, nein, am Ende denkt irgendwer, ich bin krank und hab Corona, aber es war halt einfach nur vom Stimmbruch so. Ja, das war so die Zeit, wo ich das hatte. Das, was auch cool war, dann kam auch mal ein Lehrer zwischendurch zu mir und war so, boah, ich merke voll, deine Stimme ist tiefer geworden und so. Das war so sehr schön, das zu hören. Ja, aber ja, das war auch so das Erste. Ich finde, was man auch relativ schnell gemerkt hat, zumindest bei mir, war auch tatsächlich der Intimbereich, also dass das am Wachsen war, hab ich tatsächlich gemerkt, also für die, die es nicht wissen, dass in der Regel wächst es halt so ein bisschen.
Soweit ich weiß, es ist die Klitoris, die denkt, hier müsste jetzt ja eigentlich ein Penis sein und dann probiert, zu einem Penis zu wachsen. Also ich finde den Fakt sehr witzig. Ja, ist nur so körperlich ein bisschen unangenehm.
Ja, also am Anfang, ja, ich hatte wirklich so Momente, da hat das so ein bisschen gestochen. Also ich weiß nicht, ich habe das irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass das halt einfach wächst. Mhm. Und dann bin ich manchmal so ein bisschen wie so ein Pinguin gelaufen. Ansonsten, ich finde es cool. Also ich finde es eigentlich ganz cool, dass es das gibt. Weil es fühlt sich so ein bisschen mehr einfach so.
Weniger Dysphorie dann.
Ja.
Krass.
Finde ich schon.
Ich muss zugeben, ich weiß es nicht. Ich habe für mich war das so sehr einfach super unangenehm, mich überhaupt anzugucken oder darauf zu achten. Und ich glaube, selbst wenn es das gewesen wäre, wäre es mir nicht aufgefallen. Und deswegen, honestly, keine Ahnung, wann das passiert ist. Irgendwann schon, aber ich könnte nicht sagen, wann. Und was bei mir richtig witzig war, mein sehr härtester Voice Drop war tatsächlich irgendwann, als ich Ferien hatte. Und dann kam ich nach den Sommerferien wieder zurück und Leute waren so, was ist passiert? Und ich war so, meine Stimme ist passiert. Ja, ich weiß, ich hatte auch einen richtig süßen Moment. Das war mit meiner damaligen Klassenlehrerin. Da hatte ich irgendwann dann so, ging es dann auch so um Testosteron. Ich war so, ja, dann da kann ich bald damit anfangen. Und ich war so, krass. Und hat dann so nachgefragt. Und ich finde, sie hat es sehr respectfully gemacht. Deswegen habe ich auch gerne dann ihr geantwortet. Und dann war sie so, ja krass, und wie ist es dann so, wie schnell wirkt es? Und ich war so, ja, meistens so ab so 6 Monaten merkt man es dann schon dolle. Und dann hat sie so gerechnet in ihrem Kopf und war so, oh mein Gott, dann kriege ich das ja alles noch mit. Und hat sich so gefreut, dass sie das mitkriegen darf. Und das war so, so, so süß. Das war wirklich, ich habe das an dem Tag in mein Tagebuch geschrieben. Ich schreibe Tagebuch, Leute. Und ich habe mich so ultra dolle darüber gefreut, weil ich das so süß fand und das so eine schöne Reaktion darauf. Ja. Also einfach so sagt, wie, ich darf das mitkriegen. Und Das fand ich richtig cute. Wie hast du eigentlich angefangen, dann mit Testosteron das zu nehmen? War das bei dir mit dem Gel oder mit der Spritze?
Also angefangen habe ich tatsächlich mit dem Gel, weil ich habe mich nicht getraut, Spritzen zu nehmen. Krass. Ich hatte immer sehr viel Angst vor so Nadeln und so. Also auch die Blutabnahme, die erste war nicht so easy für mich. Zwischenzeitlich kam ich dann sehr gut damit klar. Jetzt mittlerweile habe ich tatsächlich wieder Probleme damit, weil ich einmal eine nicht so gute Experience mit Blutabnahmen hatte. Aber eigentlich, wenn man einfach den Leuten sagt, ey, ich komme nicht so gut damit zurecht, dann sind die eigentlich immer richtig vorsichtig damit und helfen mir auch sehr damit. Also das seitdem ist cool. Immer wenn ich das denen sage, sind die immer richtig lieb und bringen mich in so einen extra Raum und reden noch mit mir nebenbei und so. Das finde ich immer ganz angenehm. Aber ja, ich hatte Probleme mit Spritzen, deswegen habe ich erstmal das Gel genommen. Das Gel muss man ja aber täglich auftragen. Das ist dann halt auch ein bisschen nervig auf Dauer.
Jeden Morgen um die gleiche Uhrzeit auf deine Schulter einreiben, richtig?
Ja, ich habe es abends gemacht tatsächlich. Ah, okay. Aber ja, immer um dieselbe Uhrzeit halt jeden Tag auf die Schulter oder Oberarm, sowas in die Richtung. Genau, die Gel gibt's. Es gibt ja ansonsten aber eben noch die Spritze, die du erwähnt hast. Mhm. Genau, und ich habe mittlerweile aber auch schon auf die Spritze umgewechselt. Also ich habe nur die ersten, nur die ersten 3 Monate damals Gel genommen. Das hat mir aber auch gut geholfen, ein bisschen einfach in das Ganze reinzukommen. Mhm. Dann habe ich mich darum entschieden für die Spritze, habe mich halt getraut, das zu machen. Die kann ja auch schon recht unangenehm sein, einfach weil die Flüssigkeit und so kann am Anfang ein bisschen mehr wehtun auf jeden Fall. Ich finde, es ist immer ein bisschen unangenehm, einfach weil es halt schon ein bisschen wehtut, auch ein bisschen viel Flüssigkeit ist.
Ja, wie viele Milliliter sind das?
4.
Sind 4 Milliliter und das ist ultra viel für eine Spritze und die muss in den intramuskulär gespritzt werden. Das bedeutet, das ist meistens so ein bisschen überhalb von dem Gesäß.
Ja.
Und die müssen das halt zumindest, also müssen die das über 2 Minuten hinweg spritzen, weil das halt so viel Flüssigkeit ist und weil die irgendwie so ganz spezielle irgendwie Dickflüssigkeit hat oder so, weil das irgendwie so ölig ist und so. Ja. Und das ist halt so ein, das ist tatsächlich, ich finde das immer sehr schmerzhaft und das fängt an und tut nicht weh und dann über diese 2 Minuten hinweg wird dieser Schmerz so exponentiell schmerzhafter.
Ja.
Und das wächst einfach so und ab der Hälfte denkst du dir so, jetzt reicht es langsam und dann wird es immer mehr und das zieht so, mir zieht es immer so das ganze Bein runter und ich kann dann so mindestens einen Tag lang nicht sitzen ohne Schmerzen.
Ja, es ist schon, also ich finde es auch relativ unangenehm. Ich finde trotzdem, man hat sich an sich dran gewöhnt. Ich bin trotzdem jedes Mal nochmal so ein bisschen nervös. Aber I guess meine Ärztin macht's ganz gut. Ich finde es gar nicht ganz okay. Ich lege mich halt auch immer hin dabei. Ja. Das macht's deutlich angenehmer. Und ja, zu Hause muss man halt wirklich darauf achten, sich nicht auf diese Seite dann zu legen, weil ich mach's halt immer rechts oder links so ein bisschen mehr.
Ja.
Und kann mich halt auch nicht auf die Seite dann hinlegen erstmal, ja. Und muss auch ein bisschen langsamer laufen. Ja, aber man kommt damit klar, es sind halt die ersten paar Tage so eine Sache. Man muss halt einfach ein bisschen aufpassen. Und dafür musst du es halt nur alle 3 Monate machen. Das ist halt so der Preis, den man dafür quasi zahlt, dass man das dann ein bisschen mehr seine Ruhe hat und das nicht jeden Tag halt machen muss.
Ja, stimmt.
Aber es ist schon eine hohe Menge auch einfach an Flüssigkeit und so. Ja, also selbst die Ärzte sind tatsächlich immer wieder mal
überrascht davon, dass es so viel ist.
Ja, wirklich. Also ich musste das schon öfter dann erklären, warum das quasi so ist und so weiter. Also die haben mir schon geglaubt, aber waren da trotzdem immer auch sehr verwundert, waren so, oh, wow, und die Konsistenz und sowas, das kann wehtun, sorry. Mhm. Und keine Ahnung, ich war so, ja, ich weiß.
Ja, gut. Danke, ich habe die Schmerzen gefühlt schon. Danke, brauchst nicht so erklären. Ja, was sind denn überhaupt so Sachen, die sich auf Testosteron denn verändern? So, ich frage jetzt mal so ganz unwissend.
Ja, die größten Sachen sind halt auf jeden Fall, ne, die Stimme.
Ja.
Die Stimme, Körperbehaarung, also viel Körperbehaarung, auch am
noch mehr Gesäß,
am Gesäß als im Gesicht, aber
nee, ich finde, das fasst das ganz gut zusammen. Überall Körperhaare.
Also außer am Gesicht, außer da, wo du es haben
willst. Ja, da, wo du es haben willst, kriegst du sie natürlich nicht.
Nee, also im Gesicht kommt es dann auch noch viel auf die Genetik und so an. Aber ja, viel Körperbehaarung, dafür aber auch gerne mal Haarverlust am Kopf. Damit habe ich ein bisschen zu kämpfen. Ja, auch die Fettverteilung und so weiter verändert sich ja. Also zum Beispiel das Fett in den Hüften verteilt sich halt so ein bisschen mehr, so dass man halt wirklich auch eine andere Körperstatur einfach bekommt. Auch das Gesicht und so wird oft so ein bisschen markanter und so oder auch breiter wirklich. Mhm. Ich hatte so einen alten Motorradhelm, der hat mir dann irgendwann einfach tatsächlich nicht mehr gepasst. Krass. Der war einfach zu eng, weil mein Gesicht einfach breiter geworden ist. Ja, so Sachen, die Muskulatur auch, also mehr Muskelmasse. Man baut auch einfach automatisch mehr Muskelmasse auf.
Schneller.
Genau, ja. Aber ich finde auch, dass das ein bisschen, also zumindest bei mir war es auch einfach sichtbarer auch ohne Sport habe ich das so ein bisschen an meinen Schultern und so gemerkt, dass sie so ein bisschen breiter geworden sind einfach. Also es ist halt einfach die Körperstruktur, die sich da halt ändert.
Mhm. Was ist dann, okay, da habe ich noch zwei Fragen für dich. Was ist deine Lieblingsveränderung und was ist deine verhassteste Veränderung?
Also Lieblingsveränderung wahrscheinlich schon Stimme und Bart, weil also Stimme ist wirklich so das, der Grundbaustein, ne? Aber eigentlich auch an sich so die Muskulatur und so mit den Schultern und so finde ich schon auch ganz cool. Hassveränderung, Haarausfall.
Oh nein.
Nee, also das hatte ich am Anfang nicht, aber jetzt mittlerweile, ja, es hat, also ich habe einmal meine Haare relativ kurz geschnitten, dann habe ich gesehen, dass die relativ lückig sind. Es war schon ein bisschen hart, ich habe es aber halt leider auch in meiner Genetik. Mhm. Alle meine Onkels haben eine Glatze, was soll ich machen?
Oh nein.
Mein Vater eigentlich nicht, aber
naja. Du hattest Hoffnungen. Schade.
Also ja, das so ein bisschen und halt auch Akne und so ist noch so eine Sache. Ja, halt so diese Nebenwirkungen, ne? Also sowas wie Akne kann dann halt auch nach einer Weile natürlich weggehen, muss man vielleicht auch behandeln, ist halt auch immer so eine Sache. Bei Haarverlust muss man halt schauen. Am Anfang gab es ja noch ein paar Nebenwirkungen, aber darüber wird man ja eigentlich eh immer aufgeklärt und so, aber ich hatte halt tatsächlich am Anfang auch diese Hitzewallungen und so, aber das ist halt auch weggegangen. Also ich bin halt so schweißgebadet und irgendwie in der Nacht manchmal aufgewacht und mir war so voll heiß und es war Winter.
Und du warst so weit.
Sowas das halt, aber sowas geht halt auch wieder weg, deswegen ist das ja okay. Aber und Arschhaare. Muss jetzt nicht sein.
Und Arschhaare. Also ich glaube, meine Lieblingsveränderung war auch auf jeden Fall meine Stimme, weil ich weiß, das war für mich auf immer der härteste sozusagen Giveaway, dass Leute dann so waren, du bist kein richtiger Mann. Und ich war so, verdammt. Und das hat sich durch meine Stimme schon sehr verändert. Und ich glaube, meine wirklich Veränderung, mit der ich am meisten struggle, ist tatsächlich Akne, weil ich die sehr dolle habe, vor allem viel in meinem Gesicht, aber auch so an meinem Rücken und überall. Einfach überall. Das finde ich so sehr, also damit struggle ich sehr viel, weil das mich auch immer noch mal sehr viel jünger irgendwie wirken lässt und ich das einfach anstrengend finde, weil ich generell einfach dadurch, dass ich nicht so groß bin und einfach dadurch, dass ich theoretisch erst in meine Pubertät mit 18 reingekommen bin, weil Hormone neu nehmen ist ungefähr wie, als würde man das zweite Mal in die Pubertät reingehen, beziehungsweise das erste Mal, je nachdem, wie früh man anfängt. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt so sehr viele negative Sachen genannt. Aber also ich muss zugeben, ich wurde letztens auch von einer Psychologin gefragt, ob ich das bereue, irgendwelche Nachwirkungen von Testosteron, und ich habe so sehr schnell gesagt, nein, ich würde das alles, ich nehme das alles wieder in Kauf, weil ich habe das Gefühl, dass mit dem Anfang von Testosteron ich so krass viel mehr confident geworden bin. Also so, ich habe einfach so, ich habe kein Problem damit, Voice Messages zu machen, ich habe kein Problem damit, einfach so in public irgendwas, okay, also so mit fremden Leuten zu reden. Ich habe so viel mehr das Gefühl, einfach so ich zu sein. Also das ist so, für mich hat Testosteron, und das wurde mir irgendwann mal von meiner Schwester zurückgemeldet. Und das fand ich so schön. Sie hat nämlich gesagt, dass sie das Gefühl hat, seitdem Testosteron wirklich eine Wirkung gezeigt hat bei mir, dass sie wieder das Ich erkennt, was ich als Kind war. Und ich war so ein bisschen verwirrt als erstes von der Aussage, weil ich war so, keine Ahnung. Und sie hat so gesagt, naja, du wirkst viel mehr so, naja, entspannter. Du wirkst einfach viel mehr wie du. Ich habe viel mehr das Gefühl, dass ich wirklich dich da sehe, als das, was ich Jahre vorher lang gesehen habe. Du bist nicht mehr so verkrampft, du bist einfach entspannter. Du hast einfach mehr Spaß, du lässt seine weirde Seite irgendwie mehr raus. Und ich weiß, dass für mich durch Testosteron ich auch viel, also so, ich habe, bevor ich mit Testosteron angefangen habe, habe ich so sehr viel probiert, sehr super maskulin zu sein. Also ich habe nur noch den, ich brauche es jetzt gar nicht alles zu beschreiben, aber ich habe so probiert, sehr maskulin zu sein. Ich habe immer, was ich viel gemacht habe, ich habe mir, wenn ich in der Öffentlichkeit war, habe ich mir Männer angeguckt und ich habe die nachgemacht. Ich habe mir angeguckt, wie die gelaufen sind, und ich habe das probiert zu imitieren. Ich habe mir angeguckt, ob sie irgendwie die Türklinke anpassen, wie sie Türen aufmachen, wie sie das machen, wie sie reden, was für Gesichtsausdrücke sie machen. Habe das so analysiert und habe das alles probiert anzuwenden, weil ich das oftmals irgendwie auch gebraucht habe, damit Leute mich selber für einen Typen gehalten haben. Ich habe irgendwie den Style von dem most basic Mann gehabt, den es gibt, und das habe ich. Damit habe ich aufgehört, nachdem ich mit Testosteron angefangen habe und das so wirklich eine Wirkung gezeigt hat. Jetzt trage ich Ohrringe und ich trage hin und wieder mal wieder Nagellack und ich trage Kleidung, die ein bisschen mehr fancy ist, und ich mache mir keine Sorgen mehr darum, wie ich laufe, sondern ich laufe einfach. Und ich glaube, dass das meine Schwester gemeint hat, dass ich auch dadurch, dass ich sozusagen nicht mehr das Gefühl hatte, ich muss meine Männlichkeit beweisen vor allen anderen, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, auch wieder feminin sein zu können. Aber jetzt so nicht im Sinne von, ich bin nicht trans, sondern auch als Mann feminin sein zu können. Oh Gott, ich kann das so schlecht beschreiben irgendwie.
Ja, aber ich verstehe schon, was du meinst. Also ich würde mich auch jetzt mehr, also ich trage auch manchmal Nagellack und so, und das würde ich mich auch jetzt eher eben trauen, weil jetzt heißt das nicht mehr, dass ich eine Frau bin, sondern ich bin ein Mann, der Nagellack trägt.
Ja.
Und das ist halt ein Riesenunterschied. Das war bei mir auch das Ding mit, dass ich danach erst, also das war so der Grundbaustein, damit ich wirklich ich sein konnte und das wirklich so umsetzen konnte, einfach so zu leben und mich halt auch auch sicher zu fühlen und halt auch wirklich einfach dauerhaft als Mann gelesen zu werden und so. Ja. Dafür war halt Testo wirklich der Grundbaustein. Deswegen war das für mich auch einfach das Wichtigste erstmal. Und ja, auch von der Gesellschaft wirst du halt wirklich, also sowieso komplett anders behandelt. Also ich habe keine Angst, nachts rauszugehen alleine. Mhm. Also natürlich ein bisschen schon hat man da, aber jeder, aber nicht so, wie es halt jetzt für eine Frau ist zum Beispiel. Ne? Und oder wenn man mit einer Jungsgruppe, also wenn ich mit meinen Freunden halt quasi unterwegs bin oder so, ist das halt einfach anders oder wie man auch einfach, ja, einfach angesprochen wird, wie ob man, also man wird halt oft auch einfach wirklich mehr respektiert von anderen Männern, mehr ernst genommen und so weiter. Mhm. Also diese Unterschiede merkt man schon. Aber es ist eben auch genau das Ding, dass ich quasi diesen Vergleich habe und deswegen kann mir dieses Problem halt auch umso bewusster werden. Das finde ich eigentlich ganz cool, so, dass ich das halt also weiß, also dass ich das wirklich einfach merke, weil eigentlich sollten das mal alle Männer merken.
Auf jeden Fall.
Wollte ich noch fragen, hast du jetzt eigentlich deine Namensänderung gemacht?
Also das Selbstbestimmungsgesetz ist ja 2024 rausgekommen und da konnte man sich ja sozusagen 3 Monate vorher anmelden und weil man muss diese 3 Monate Vorlaufzeit haben, weil es muss so, du musst dir 3 Monate lang sicher sein, dass du auch wirklich trans bist, bevor du da deinen Namen sozusagen offiziell dann ändern lassen konntest, anstatt, wie es vorher war, durch ein Gerichtsverfahren zu gehen. Und das habe ich tatsächlich punktuell um 0.12 Uhr gemacht, als man sich anmelden konnte, also genau 3 Monate bevor das Gesetz rausgekommen ist, habe ich mich sehr, sehr, sehr früh angemeldet, weil ich so sehr aufgeregt darauf war und habe dadurch tatsächlich am 1.11., also wirklich am ersten Tag, wo dieses Gesetz rausgekommen ist, einen Termin bekommen für meine Personenstandsänderung. Also habe ich meinen Namen offiziell in Lino ändern lassen und meinen Geschlechtseintrag in männlich.
Ja, Lino, hattest du denn schon die OP?
Welche OP meinst du eigentlich?
Ja, also so sollte man das eher jetzt nicht fragen, auch wenn man gerne mal ein bisschen neugierig ist. Aber wir stellen uns jetzt trotzdem mal die Frage, wie weit wir jetzt eigentlich schon damit so sind.
Bratwurst. Also random Leute auf der Straße, solltet ihr vielleicht nicht fragen, ob sie die OP schon haben, weil es nicht nur eine OP gibt, die Transleute machen können. Was für OPs gibt es denn überhaupt alles?
Ja, also es gibt halt zum einen die Brustentfernung, die Mastektomie. Kurz wird auch oft einfach Mastek gesagt. Die Hysterektomie, das wäre dann die Gebärmutter- und Eierstückenentfernung. Dann gibt es die Phalloplastik, das wäre quasi der Penisaufbau. Die ist ja noch mal unterteilt in mehrere OPs. Also
bis zu 5, soweit ich weiß.
Ja, ich glaube, es ist auch immer unterschiedlich, je nachdem, was man alles einsetzen lässt und machen lässt und so. Aber es gibt auch davon auch noch andere Versionen, weil es gibt, also nicht alle machen zum Beispiel auch wirklich den Penisaufbau, weil da wird ja noch nur die Haut entfernt und so weiter. Und dann gibt es auch noch eine Version, wo das eigentlich einfach nur mit dem, was man quasi schon hat, einfach verändert wird, sag ich mal. Ich weiß jetzt nicht, was dafür der Fachbegriff ist, aber es gibt einfach verschiedene Versionen auch davon noch. Und auch die Mastektomie und die Hysterektomie kann man auch in Kombination machen, in einer OP und so weiter und so fort. Aber genau, ja.
Also von den ganzen OPs habe ich genau keine. Mastektomie, also die Brustentfernung ist das, was ich in erster Linie jetzt noch machen möchte. Und tatsächlich ist mein Plan danach zu schauen, sozusagen, wie wohl ich mich mit mir selber fühle und ob ich sozusagen noch weitere Operationen brauche, um mich noch wohler zu fühlen oder ob ich sage, hey, ich glaube, das ist ein Punkt, an dem ich mich ja wohl genug mit mir selber und mit meinem Körper fühle. Da bin ich tatsächlich gerade sozusagen dran, dass die Kostenübernahme von der Krankenkasse dazu bekommen und auch dafür braucht man sozusagen wieder Gutachten und ich habe tatsächlich auch wieder 2 Gutachten, die ich auch der Krankenkasse gegeben habe. Auch meine Namensänderung habe ich damit reingegeben und ich habe mich auch schon bei einer Klinik vorgestellt und und die haben auch körperlich mich geprüft. Ich habe, was man auch meistens dafür braucht, ist 6 Monate auf Testosteron zu sein. Ich habe auch den Beweis sozusagen, dass ich schon 6 Monate auf Testosteron bin, da eingesendet in meine Krankenkasse. Also alles, was die von mir verlangt haben und das, was tatsächlich sehr häufig passiert, ist, dass sie dann gesagt haben, nee, es tut mir leid, das bieten wir gar nicht an. Was natürlich gelogen ist, aber was sollte man noch anderes von der Krankenkasse erwarten? Etwa, dass sie freundlich sind und nicht diskriminieren? Nein. Das heißt, ich bin gerade an dem Punkt, wo ich sozusagen den Widerspruch eingeleitet habe und gesagt habe, hey, Entschuldigung, weil das Lüge. Was labern Sie da? Eine Mastektomie ist erlaubt, wenn der und der und der Befund vorliegt und die Diagnose. Und die habe ich hier 2-fach bewiesenmaßen. Ich habe Ihnen alle die Sachen gegeben, die Sie mir gesagt haben und warte sozusagen tatsächlich sehr aktuell auf eine Rückmeldung auf meinen Widerspruch und hoffe dann, dass sozusagen das Go für die Kostenübernahme kommt und ich mir dann einen Termin für meine OP festmachen kann und ich dann endlich Freiheit leben kann. Also das ist schon für mich noch ein sehr großer Transitionsschritt, auf den ich mich schon seit Anfang meiner Transition freue.
Ja.
Der für mich irgendwie sehr wichtig ist und das hat mich tatsächlich ziemlich runtergebracht, dass das jetzt irgendwie abgelehnt wurde und dass ich da jetzt irgendwie in den Widerspruch gehen muss und das zieht für mich gerade sehr viel Kraft. Wie steht's bei dir so?
Ja, also du bist schon mal näher dran als ich, weil ich habe nicht mal damit angefangen. Ja. Ich habe eigentlich immer auf das Selbstbestimmungsgesetz erstmal halt gewartet, weil damals meine Krankenkasse das schon direkt abgelehnt hat, bevor ich irgendwas versucht habe, weil sie halt meinten, ich muss auf jeden Fall die Namensänderung davor haben. Das ist auch bei jedem eigentlich unterschiedlich, weil eigentlich gibt es da keine festen Vorgaben, in was für einer Reihenfolge man irgendwie was machen muss. Ja. Aber ja, kommt halt immer drauf an, wer so ein bisschen vor dir sitzt, wer wie viel Ahnung davon hat und so. Ja, deswegen war für mich dann erstmal klar, dass ich erstmal halt die Namensänderung brauche. Die habe ich zwar jetzt mittlerweile, aber jetzt bin ich halt so beschäftigt mit anderen Sachen, Ausbildung und alles, dass ich das jetzt wahrscheinlich auch also sowieso nicht machen könnte, gerade weil ich dürfte gar nicht so viele Fehlzeiten in der Schule haben und so. Deswegen ist es halt bei mir gerade so ziemlich auf Eis, bis ich zumindest irgendwie fast fertig bin mit der Ausbildung, dann kann ich es hoffentlich mal angehen und mir hoffentlich auch dann bestimmt Tipps von dir einholen und
was weiß ich. Natürlich, immer sehr gerne.
Weil das ist halt wirklich auch viel mit ganz viel Bürokratie und so einfach verbunden.
Und
das ist halt das, was es so schwer macht eigentlich.
Ja, und mit Warten.
Ja, und das ist halt für mich, also für mich wäre die Mastek auch noch wirklich ein riesen, also befreiender Schritt, wirklich. Ja. Das ähnlich wie bei dir würde ich danach bei den anderen Sachen erst danach schauen, wie fühle ich mich damit und so. Aber die Mastek ist wirklich so ein Ding, damit bist du jeden Tag konfrontiert, vor allem im Sommer. Ich finde Sommer deswegen halt echt schrecklich, weil ich kann mich einfach nicht wohlfühlen in T-Shirts immer noch. Und das ist halt so krass. Ja. Ich meine, ich bin seit 6 Jahren auf Testo und ich fühle mich so wohl und ich vergesse das ja selber voll oft, so dass ich bin. Und dann stehe ich aber trotzdem halt jeden Morgen da vorm Spiegel und muss halt gucken, sieht man das jetzt durchs T-Shirt durch oder nicht. Und das ist halt echt nervig. Im Winter vergisst man das wenigstens so ein bisschen, weil da sieht man es einfach nicht durch den
Pulli. Fünf verschiedene Layers aufeinander liegen hat und das dann irgendwie man sich in der schönen Winterjacke verkuscheln kann und es nicht so richtig präsent ist.
Ja.
Also ich weiß, bei der Mastektomie diesen Anträge anfangen, also ich fand generell jeden Transitionsschritt, den man machen muss, den Anfang zu finden, super schwer, weil es ist alles, ist super viel, was du irgendwie brauchst. Und ich finde auch irgendwie, dass es immer noch super undurchsichtig ist, genau weil irgendwie so jeder ein bisschen seine eigenen Regeln macht, also jede Krankenkasse und jede Sachbearbeiterin selber so gefühlt.
Ja.
Und das ist so wichtig und das ist dir selber so wichtig und du weißt aber selber, dass das super langer Warteweg ist und dass super viel abgelehnt werden kann und dass du super viel brauchst, aber du weißt auch nicht genau, was du brauchst und ich finde, das schreckt ab. Also mich hat das super lange abgeschreckt. Ich habe das so lange vor mir hingeschoben und also so immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder, weil ich so, ach nein, komm, erst wenn ich mehr Kraft habe, ach nein, komm. Und weil ich halt einfach so, weil das so viel Arbeit war und so viel undurchsichtige Arbeit für mich und deswegen hat es mir so, also ich habe mich dann irgendwann dazu gezwungen, es zu machen, weil ich das unbedingt wollte und weil ich hatte mir nach meinem Abitur vorgenommen, das zu machen und das habe ich tatsächlich gemacht und ich bin jetzt auch sehr froh, dass ich es gemacht habe, jetzt ein halbes Jahr später, nachdem so langsam alles so in Kraft tritt, aber ich sitze jetzt halt auch schon wieder seit, weiß ich nicht, November und warte schon wieder und das finde ich auch, um auf was zurückzukommen, was ich irgendwie am Anfang der Folge gesagt habe, dass es so, Transitionieren ist so viel mit Warten verbunden, man macht so eine Sache und dann wartet man wieder ein halbes Jahr und dann kommt wieder die nächste Sache und dann wartet man wieder und dann wartet man wieder und dann wartet man auf die Antwort, dann wartet man auf das Gutachten, dann wartet man auf den Widerspruch und dann ist einfach so, ich finde es manchmal so exhausting, weil für mich ist so, ich mache so sehr viel in meinem Leben, verschiebe ich so auf nach meiner Mastektomie, weil ich so das Gefühl habe, erst dann kann ich mich wirklich wohl in meinem Körper fühlen, sowas wie ich, also eigentlich schwimme ich voll gerne, aber ich, in Schwimmer zu gehen, ist unfassbar schrecklich für mich. Und ich habe so gesagt, eigentlich würde ich das super gerne wieder als Hobby anfangen, nach meiner Mastektomie, aber das, keine Ahnung, wie lange ich da jetzt schon drauf warte und das heißt, ich habe so, manchmal habe ich so das Gefühl, ich muss so erst meine Mastektomie hinter mich bringen, bevor mein Leben wieder richtig anfangen kann.
Ich verstehe das, aber ich habe das auch schon öfter gehört von anderen Transmenschen, dass Leute dann, dass sie dann immer sagen, ja, das fühlt sich manchmal so an, als wäre dein Leben einfach auf Eis gelegt, wenn du auf die Sachen wartest die ganze Zeit. Und man sagt ja auch eigentlich immer, man soll nicht so in der Zukunft hängen und einfach sein Leben leben, aber wenn du dann halt immer auf so Sachen wartest, dann hängst du halt, dann ist es halt total schwer, nicht die ganze Zeit in der Zukunft zu sein quasi. Ja, aber ich will noch mal zum Schluss auch wenigstens ein bisschen positiver jetzt nochmal sein. Ja, ich würde mal gerne von dir auch so hören, wie es einfach heute trotzdem, abgesehen davon jetzt von den OPs, so wie es für dich einfach ist, wie du so damit lebst, wie ist es einfach, wie geht's dir heute?
Also ich bin ja jetzt schon, also wir beide ja schon an einem Punkt, wo Leute, wenn sie uns sehen, uns, wie man das so schön als Kompliment oft hört, man uns ja gar nicht ansieht, dass wir trans sind. Ich möchte auch an der Stelle kurz sagen, das ist kein Kompliment. Falls ihr eine Transperson sieht, die schon in ihrer Transition durch ist oder mittendrin und ihr findet heraus, dass die Person trans ist, es ist keine gute Reaktion zu sagen, hey, ich habe das dir ja gar nicht angesehen, weil das immer so, also das unterstellt ja, dass du Transleuten immer ansehen kannst, dass sie trans sind, was... Das kannst du nicht, Punkt. Also egal, also so, manche Leute haben schon vor, dem sie mit einer Hormontherapie irgendwie anfangen, ein super krasses Passing und keine Ahnung, also du kannst Transleuten nicht ansehen, dass sie trans sind. Also ist dieses, wenn sich jemand outet, zu sagen, boah krass, ich habe das dir gar nicht angesehen, für mich ist immer so ein bisschen so eine Beleidigung. Um echt zu sein. Nochmal kleiner Appell an euch, sagt das Leuten nicht.
Wir verstehen, dass es lieb gemeint ist, aber ja, es ist halt wirklich, es sagt halt quasi, es gibt eine Art, wie Transmenschen auszusehen haben.
Genau.
Und das ist halt nicht so.
Ja, das ist nicht so. Ja, mein Leben aktuell, ich bin tatsächlich nach meiner Schulzeit umgezogen in eine neue Stadt. Und da weiß niemand sozusagen, dass ich trans bin. Dadurch, dass Leute mich nicht vorher kannten, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben sozusagen selber die Chance, ob ich mich vor Leuten oute oder nicht. Und das finde ich ist sehr krass, weil ich das wirklich, also es ist zum ersten Mal für mich so, dass ich so entscheiden kann, wann ich denn jetzt jemandem erzähle, dass ich trans bin und wann ich das vielleicht jemandem gerade nicht erzählen möchte. Und ich habe auch in der neuen Stadt super tolle und liebe neue Menschen getroffen. Und für mich ist nach meiner Transition mein Transsein irgendwie weniger Thema geworden. Also ich hatte das Gefühl, in meiner Transition oder da, also gut, ich bin immer noch in meiner Transition, aber davor viel war das so, ich wurde alltäglich damit konfrontiert, ich musste alltäglich für Anerkennung kämpfen, ich musste mich immer wieder damit auseinandersetzen, dass Leute scheiße sind und ich habe Leute verloren in meinem Leben und jetzt bin ich an einem Punkt, wo, na gut, die ganzen transfeindlichen Leute schon weg sind und ich jetzt mit den tolleren Leuten zurückgeblieben bin und nicht mehr tagtäglich dafür kämpfen muss und einfach so, ich fühle mich so unfassbar viel wohler in meinem eigenen Körper. So, ich habe das Gefühl, dass sich mein eigener Körper seit längerem mal wieder wie zu Hause anfühlt und ich kann in den Spiegel gucken und mich selber schön finden und ich weiß nicht, es ist einfach so, ich habe das Gefühl, dass mein Leben mittlerweile sehr viel, dass ich mein Transsein mittlerweile als was sehr viel Positiveres sehe, als was ich am Anfang meiner Transition gesehen habe. Früher war das für mich immer so was sehr Negatives Behaftetes und mittlerweile ist das irgendwie was Positives Schönes geworden und das ist, finde ich, sehr wertvoll. Um die Frage zurückzustellen, wie ist es bei dir zurzeit so? Du bist ja jetzt schon ein bisschen länger transitioniert als ich. Also gut, deine 7 Jahre, also fast deine 6 Jahre zu meinen 2 Jahren ist ja schon ein großer Unterschied.
Ja, ich vergesse das manchmal selber, wie lang das eigentlich schon ist teilweise. Vielleicht, ja, weil ich mich eigentlich nicht so alt fühle.
Du bist doch nicht so alt, entschuldige mal.
Nee, aber ja, ich finde, wie gesagt, ich manchmal vergesse es ja auch selber einfach, Loki. Und ich finde auch, das ist mir an sich trotzdem klar, wenn ich die Entscheidung hätte, wäre man immer noch, also ich wäre schon auch immer noch gerne cis natürlich, weil ich mir irgendwie einiges sparen könnte, so vor allem an Bürokratie und so.
Ich muss zugeben, ich glaube ich nicht.
Ja, krass. Ja, ich habe das auch schon eben so gehört oder mitbekommen, dass es, also, ne, das, ich glaube, es ist bei jedem einfach anders. Bei mir wäre das aber hauptsächlich, glaube ich, einfach eher wegen diesem ganzen Bürokratie-Teil und so, dass ich das halt ungern hätte. So, also so eigentlich der körperliche Teil, weil diesen Diskriminierungsteil und so habe ich quasi überstanden. Also nicht wirklich, ich meine, wir werden eigentlich tagtäglich sind wir ein Diskussionsthema, auch in der Politik und so.
Ja.
Aber das wäre ich so oder so, weil als Ausländer ist man das halt auch. Und keine Ahnung, wenn man schon links eingestellt ist, ist man das auch. Also ist eigentlich egal. Alles irgendwie ist so ein Diskussionsthema. Aber ja, ich finde trotzdem sehe ich auch vieles einfach optimistisch daran, weil wir haben ja schon zum einen halt unsere eigene Haltung zu gewissen Themen und aber auch ja, so Erfahrungen, die ich auch dadurch einfach gemacht habe. Ich glaube nicht, dass ich zwischendurch im Stadtschülerinnenrat gewesen wäre, wenn ich nicht trans wäre. So. Einfach, weil ich damals tatsächlich auch, also ich wollte damals in den Vorstand, weil ich das Thema so mit reinbringen wollte und so. Also es hat mir ja eigentlich diese Erfahrung so geboten und das war sowieso mega cool. Das war ja auch der Punkt, wo ich so immer mehr mich getraut habe, so wirklich vor Leuten zu sprechen und sowas und es war einfach insgesamt eine coole Erfahrung. Und dass ich halt hier bin, kommt auch davon und so. Deswegen, also es bereitet mir halt so coole Erfahrungen und vor allem habe ich so das Gefühl, eventuell kann ich irgendwo irgendwas Positives bewirken für irgendjemanden damit und das finde ich halt einfach cool. Also ich auch als das Selbstbestimmungsgesetz und so dann kam und so, ich habe mich vor allem einfach für, also klar, ich konnte es selber auch nutzen, aber ich freue mich halt total für die Leute, die so wie ich damals jetzt vielleicht halt noch jünger sind und so am Anfang stehen und ich freue mich einfach für die, dass es für die teilweise schon erkämpft wurde, dass es vielleicht manchmal ein bisschen einfacher ist als, und dass man vielleicht nicht unbedingt der erste Transmann der gesamten Schule ist, so wie ich das gefühlt habe, also wahrscheinlich damals war, keine Ahnung, dass es jetzt so viel mehr einfach auch im Internet Präsenz gibt und sowas, also das finde ich einfach echt schön. Aber ja, also insgesamt, um darauf so ein bisschen auf die Frage zu kommen, mir geht es eigentlich ja trotzdem an sich ganz gut damit, abgesehen von halt manchmal körperlichen Sachen so. Ich habe einfach so gelernt, dass man sich trotzdem selbst mögen kann, auch wenn ja eben es noch mit dem Körper so Struggle gibt und dass es halt einfach vorangeht im Leben, auch wenn man auf OPs wartet und so, ist es vorangegangen. Ich hätte damals nicht denken können, dass ich heute an diesem Punkt stehe. So, man hat sich das immer vorgestellt, man hat so gedaydreamt darüber, aber jetzt ist es halt die Realität.
Das ist so krass,
ja. Und dass ich auch so jetzt hier stehe und auch so sagen kann, okay, ich habe eine Freundin und so, ich weiß, so ich bin liebenswert, so ich habe Freunde, die hinter mir stehen, die auch teilweise sogar noch mehr so educated, also die wissen jetzt gefühlt noch mehr über dieses Thema durch mich und sind erst recht auch so tolerant, weil sie von mir einfach vieles wissen und das ist ja irgendwie auch ganz cool, so, dass ich denen da viel mitgegeben habe.
Das ist richtig. richtig schön.
Ja, und an sich, es ist irgendwie ein Thema, es kann mal ein Thema im Alltag sein, irgendwo auch nicht, aber wenn es ein Thema ist, ist es oft auch eher positiv. Ja, ich finde einfach, also man merkt sehr stark so, es wird schon besser, es braucht halt einfach nur extrem viel Zeit und Geduld und es ist super anstrengend und nervig, aber das wird halt besser. Über die Zeit, ja, es wird einfach besser und auch das Umfeld um einen drum verändert sich halt einfach, also verändert sich so oder so, aber es verändert sich halt erst recht ins Positive, wenn man selber dann noch so einen großen Einfluss hat durch sowas. Ja, und also heutzutage sind die Leute um mich rum einfach ganz anders, also stehen anders zu diesem Thema, als es vielleicht als Jugendliche auch getan haben oder so, und das ist einfach ganz cool, so diesen ganzen Progress zu sehen.
Ein Satz, der mir zu dem Thema irgendwie eingefallen ist Trans Existence is Resistance, was sich ja übersetzen lässt zu ungefähr die Existenz von Transmenschen ist Widerstand. Und ich finde, das fasst irgendwie das Gefühl, was ich zu meinem Transsein habe, sehr gut zusammen, weil es so, ich finde, manchmal fühlt sich einfach existieren als einen Akt des Widerstands an. Also auch in so einem anstrengenden Teil. Manchmal habe ich so das Gefühl, meine Existenz ist einfach anstrengend, also im Sinne von für andere Menschen und aber auch für mich. Und manchmal ist einfach so existieren als Transmenschen Kampf selber und gleichzeitig aber auch in so einem positiven Sinne, im Sinne von, ich mache einen Unterschied dadurch, dass ich existiere. Ich bringe Leuten bei, toleranter zu sein, dadurch, dass ich existiere, dadurch, dass ich in meinem Leben laufe und dass ich ein freundlicher, netter Mensch bin, dass ich existiere und Leuten beibringe. Also einfach durch meine Existenz. Also ich muss ja gar nicht irgendwie viel machen. Und ich habe auch das Gefühl, wie du gesagt hast, dass dieses, dadurch, dass du in dem Leben von Leuten existierst, hast du einen Unterschied gemacht in deren Toleranz. Und das meine ich, also, und ich finde, dieses Trans Existence is Resistance umfasst beides. Sowohl diesen Part von, manchmal fühlt sich einfach existieren wie einfach ein Akt des Widerstandes an und gleichzeitig, wow, du machst einen Unterschied dadurch, dass du existierst. Mhm. Und ich finde, das fasst zumindest für mich das Gefühl, was ich zu meinem Transsein sehr gut zusammen, dass es gleichzeitig was unfassbar Kraftvolles ist, aber auch manchmal auch sehr kraftziehend. Und ja, das ist mir irgendwie noch so eingefallen. So, dann wären wir jetzt hiermit auch schon wieder am Ende unserer zweiten Folge angekommen.
Ja, möchtest du abschließend noch irgendwas sagen?
Letztens hat tatsächlich eine weitere befreundete Transperson zu mir gesagt und ich finde, das möchte ich auf jeden Fall noch den ZuhörerInnen mitgeben. Und das war, man muss Transsein nicht nachvollziehen können, um es zu respektieren. Gibt es noch etwas, was du Leuten mitgeben möchtest?
Ja, ich wollte eigentlich einfach nochmal Danke sagen an die ZuhörerInnen, weil ich finde es einfach cool, wenn auch Außenstehende bereit dazu sind, sich über dieses Thema zu informieren, und die sich halt die Folge oder die beiden Folgen jetzt angehört haben, haben sich ja auf jeden Fall eine Menge Zeit genommen auch, um sich das anzuhören, und das finde ich, ja, einfach die Bereitschaft dafür finde ich sehr cool und schätze ich auf jeden Fall wert, und es macht, allein diese Bereitschaft macht auf jeden Fall auch einen Unterschied.
Danke von uns beiden dafür. Und wir haben ja jetzt auch schon zwei sehr lange Folgen aufgenommen, aber also selbst innerhalb dieser Folgen hatte ich zumindest das Gefühl, dass ich noch viel mehr reden könnte und dass noch irgendwie viele Fragen offen geblieben sind. Also auch hier nochmal der Appell von uns. Wir sind gerne bereit, falls ihr Fragen habt, die zu beantworten.
Ansonsten, ja, passt auf euch auf. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal, und vielleicht
wir hören uns beim nächsten Mal.
Ja. Tschüss.